Okay. Herzlich willkommen zum Vortrag Sicherheitsarchitektur in einem drahtlosen Sensornetzwerk. Ich finde es erstmal cool, dass so viele Leute gekommen sind. Ich habe eigentlich gedacht, dass gerade mal die Hälfte da ist oder so. Und freut mich auf jeden Fall. Okay. Also, die erste Frage, jedenfalls, wenn ich mit Menschen, die ich so kenne, über dieses Thema rede, über diese ganzen Geschichte oder bei diesem Thema ist, die kommt, was ist überhaupt ein Sensornetzwerk? Ne? Hört sich erstmal ziemlich technisch an und so, als wenn man sowas bloß in der Wirtschaft oder irgendwo in der Industrie wiederfinden würde, wenn es darum geht, irgendwelche Verfahren zu messen oder so. Das Thema Sensornetzwerke wird aber irgendwann, jetzt noch nicht so direkt, aber mindestens in 2, 3, vielleicht sogar erst 5 Jahren in unserem Alltag eine sehr wichtige Rolle spielen, denn Sensornetzwerke werden irgendwann unseren Alltag gestalten. Das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel in der Wohnung, nehmen wir als Beispiel die Heizung, heutzutage ist es ja noch so, dass irgendjemand vorbeikommt, in die Wohnung geht, die Heizungsstände abliest. Jedenfalls ist es in meiner Wohnung noch so. Das wird aber nicht mehr lange so sein. Irgendwann wird es so ablaufen, dass dieser Mensch, der die Heizungsstände abliest, sozusagen einfach nur noch auf der Straße langläuft mit irgendeinem Gerät und das Ganze sozusagen über Funk abfragt, ohne dass irgendjemand, der halt in dieser Wohnung lebt oder wohnt, weiß, dass es gerade abgefragt worden ist. Das ist jetzt erstmal natürlich, irgendwelche Daten, wo man jetzt nicht sagen würde, okay, wenn da jetzt irgendjemand rankommen würde, das wäre mir irgendwie peinlich oder wäre irgendwie eine schlimme Sache. Anders wiederum, anderes Beispiel, die Lichtinfrastruktur im Raum, ne? Wie wir das hier zum Beispiel haben, die Lichter, das wird ja alles noch über Kupferleitungen geregelt. Das heißt, wir haben hinten irgendwo einen Lichtschalter, der halt, wenn er angeschaltet wird, dort halt Strom drüber fließt und dann halt die ganzen Lampen angeschaltet wird. Da fragt man sich natürlich, warum braucht man so lange Kupferkabel? Denn das Ganze geht auch so, dass in jeder einzelnen Lampe ein Sender implementiert wird. Und hinten am Lichtschalter auch. Wenn man diesen Lichtschalter betätigt, dann wird halt sozusagen Datenimpuls übertragen an die Sender in den Lampen und dann gehen die halt an. Und das ist natürlich eine Sache, die nicht mehr so einfach ist, denn wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand draußen auf der Straße rumläuft, mit einem Sender in der Hand, kann er bei euch, wenn das Ganze nicht wirklich abgesichert ist, bei euch im Schlafzimmer meinetwegen die Lichter an- und ausschalten, wie er halt gerade Lust hat. Und das Thema kennt ihr vielleicht noch, es gab mal diese Geschichte bei der Fußballweltmeisterschaft damals, wo die Leute halt diesen Zipper in der Hand hatten und dann in der Straße rumgelaufen sind und dann halt einfach die Fernseher ausgeschaltet haben. Ist jetzt eine Kleinigkeit eigentlich, könnte man denken, okay, das tangiert mich jetzt nicht irgendwie übelst krass, aber die Leute haben sich übelst tot geärgert. Und also in diesem Ausmaß kann man sich das nicht vorstellen. Genau. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann das Ganze richtig abgesichert werden? Ne? Wie, wenn zum Beispiel irgendwelche persönlichen Informationen übertragen werden, nicht nur die Heizungsabstände, sondern wenn man tagsüber das Licht an- und ausmacht, die Wohnung betritt, irgendwelche anderen Sachen anschaltet, über diese Sensoren können zum Beispiel Profile erstellt werden. Ne? Und da gibt es natürlich eine Industrie und eine Wirtschaft, die ein großes Interesse daran hat, an diese Daten ranzukommen, irgendwelche Werbeprofile zu erstellen, zu wissen, dass, 60% der gesamten Menschen erst nach 18 Uhr nach Hause kommen oder keine Ahnung, halt solche Informationen, das spielt eine sehr große Rolle. Und da ist natürlich ein großes Interesse dabei, diese Informationen zu verschlüsseln. Und genau darum sollte es halt in diesem Vortrag gehen, wie das halt vonstatten geht, mit welchen Möglichkeiten das gemacht wird und wo diese Schwächen dieser Möglichkeit liegen. Also ob das wirklich so in den Standards wirklich implementiert worden ist, dass man damit was anfangen kann oder ob das wirklich irgendwelche Schwächen hat, wie zum Beispiel beim WEP-Standard, beim WLAN, dass nach, eine gewisse Zeit so viele Schwächen gefunden werden, dass das Ganze ohne Probleme knackbar ist. Kurz zum Hintergrund dieses Vortrags. Der Hintergrund bei diesem Vortrag ist eine Studienarbeit, die ich gemacht habe. Dort ging es halt genau um dieses Thema. Und da ging es also darum, Sensornetzwerke mithilfe des Protokolls. Okay, geht's jetzt?
Okay, jetzt bitte laut sprechen, weil das Mikrofon ist.
Okay. Geht es halt um das Thema, welche Standards benutzt werden, das ist eine ganz wichtige Sache, welche Protokolle benutzt werden. In diesem Vortrag geht es um die Protokolle IEEE 802.15.4. Das ist ein ziemlich langer Name, um welchen Wort ich mit dem genannt habe. Deswegen werde ich den jetzt auch im Anschluss in diesem Vortrag Nummer 15.4 nennen. Und halt um das Protokoll ZigBee. Davon haben vielleicht schon mal ein paar Leute gehört. Darum geht es in diesem Protokoll halt wirklich um recht groß komplizierte Sensornetzwerke aufzubauen, mit vielen Knoten, manchmal bis zu 1000 Knoten mit drin, wo halt wirklich zum Beispiel große Flächen gemacht werden.
Es geht also darum, das zu analysieren, wie die Sicherheitsmechanismen darin sind und vor allen Dingen, wie dann die Implementierung von Admin insbesondere halt aussieht. Ja, ob es irgendwelche Probleme gibt, ob das richtig implementiert worden ist, ob der Standard richtig umgesetzt worden ist oder nicht. So. Die größte Änderung ist erstmal, das kennt man vielleicht noch von früher, als man noch kein WLAN gehabt hat, da hat man halt ganz normale LAN-Kabel gehabt. Und das ist eine ziemlich interessante Sache, weil da muss man sich noch keine Gedanken darüber machen, ob da irgendjemand von außen zugegriffen hat. Die Tatsache, dass man jetzt eine Tür verschlossen hat, hat ja dazu geführt, dass die Leute nicht einfach in die Wohnung reingehen konnten und sich irgendwie anstoßen konnten. Bei WLAN ist das ein bisschen was anderes. Da konnte man halt von außen zugreifen mit irgendeiner Antenne. Und bei den Sendernetzwerken ist es genau dasselbe. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel diese ganzen Lichter hier mit Hilfe von Sensoren gestört werden, dann laufen die Informationen nicht mehr über Kupferkabel, sondern über das Shared Medium Luft oder den Raum, besser gesagt. Und das heißt, da kann wirklich jeder mithören und jeder drauf senden und jeder zugreifen, wenn das Ganze nicht richtig abgesichert wird. Das ist eine Sache, der man natürlich sich erstmal bewusst werden muss. Ne? Und da gibt es also verschiedene Fragen, die ich beantworten möchte. Genau wie hier. Fragen der Sicherheit bei dieser Implementierung oder besser gesagt bei den Standards, die ich analysiert habe. Die erste Frage: Wie wird die Authentifizierung beim Anmeldevorgang und Datenaustausch sichergestellt? Das bedeutet Folgendes: Wir sehen hier, das ist ein Aufbau von einem ganz simplen Sendernetzwerk. Das heißt, wir haben einen Koordinator und zwei Enddevices. Diese Enddevices sollen sozusagen über die Schnittstelle, über den Raum, über den Datenfunk an den Koordinator kontinuierlich Daten senden. Und der Koordinator ist sowas wie ein, kann man sich in etwa sowas wie einen Server vorstellen, der das Ganze koordiniert, der das Netz aufbaut. Die Enddevices greifen dann sozusagen auf dieses Netzwerk zu und jeden sich beim Koordinator anmelden. Der ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt für eine ganze Technik. So. Und wenn diese Enddevices sich jetzt also anmelden müssen, wie läuft das ab? Welche Sicherheitsmechanismen gibt es? Weil sonst könnte man ja ganz einfach, und das wird zum Beispiel beim GSM-Netz gemacht durchaus, im Handynetz, dann doch irgendeine Station, irgendeine Funkstation aufbauen, wenn es dort keinen Authentifizierungsprozess gibt. Dann denkt einfach jeder, okay, das ist eine legitimierte Station, da kann ich mich anmelden und dann kann ich jetzt einfach vertrauen. Und das, wie das bereits beim GSM-Netz gezeigt worden ist, kann das ganz einfach kommen, dass man zum Beispiel vom Service-Feed-Device, dass irgendwelche Sendemasten aufgestellt werden, lokal, ein Netz vorgebaut werden, sich die Leute dort halt mit ihrem Handy einwählen und dann halt die Einkommunikation ganz einfach abgehört werden kann. Und das ist die Frage, kann das hier vermieden werden oder nicht? Und zweite Frage, wie werden, wenn überhaupt, die Schlüssel beim Anmelden ausgetauscht und die Schlüssel beim Verschlüsseln? Auf sicherem Wege gibt es eine Infrastruktur oder muss das irgendwie funktioniert werden oder nicht? Dritte Frage ist, wie werden die Schlüssel für das Netzwerk und die verschiedenen Nodes verwaltet? Das heißt, wo werden die gespeichert? Wer hat die Schlüssel? Gibt es eine zentrale Instanz oder wird das Ganze dezentral gemacht? Nächste Frage, wie wird eine Integritätsprüfung der Nachricht ermöglicht? Integrität bedeutet ganz einfach, wurde diese Nachricht irgendwie noch im Nachhinein verändert von irgendjemandem oder nicht? Kann ich das irgendwie überprüfen? Kann ich das irgendwie nachweisen? Die letzten Fragen, da geht es mehr darum, das Ganze mit den jetzigen oder früheren Standards zu vergleichen, ob dort irgendwelche Fehler gemacht worden sind oder was bekannt sind. Die wird Rücksicht genommen auf spezielle Angriffe, wie zum Beispiel ein Replay-Attack. Eine ganz große Sache beim WEP-Standard, ganz wichtig. Und gibt es allgemeine Designfehler, wie zum Beispiel bei den Protokollen WEP, HDCP oder CSS. CSS kennt jeder noch von der DVD. An sich ein recht interessantes Verschlüsselungssystem. Das Problem ist aber, dass die wegen internationalen Regeln oder Gesetzen einfach einen 40-Bit-Schlüssel benutzt haben. Da gibt es also ganz einfach ein Problem in der Implementierung und das war dementsprechend ziemlich einfach zu knacken. HDCP genau dasselbe. Da wird in etwa das sogenannte Blob-Verfahren eingesetzt. Das basiert sozusagen allein auf symmetrischen Schlüsseln. Das Problem bei der Geschichte ist, dass wenn irgendein Angreifer genug Geräte in die Hand bekommt, und das war bei HDCP glaube ich 40, wenn dieser Angreifer sozusagen genug Geräte in die Hand bekommt, dann kann das ganze System knacken und dann ist es hinfällig. Und das ist im Übrigen auch passiert. So, genau. Und einer der größten und wichtigsten Bestandteile, die wir sogar hier in diesem 15.4er Standard betrachten, das ist sozusagen der Standard CCM-Sternchen. Man sieht ja auch schon, dass man ziemlich viele Begriffe hat, ne? Nonce, Blockschiffe, CDC-MAC, CDR, CCM, IV. Das wird also eine relativ technische Sache. Und ich werde halt versuchen, diese ganzen Standards irgendwie ein bisschen zu erklären und wo man halt darauf achten muss, wo sind die Fehler oder wo sind die Probleme oder wo kann es Probleme geben, wenn das Ganze implementiert wird. So, genau. Fangen wir einfach mal an. Wir werden uns jetzt also von unten hochhangeln. Grundständig, also das, was wir ganz unten brauchen, das ist die Nonce. Und ein Blockchiffre. In dem Standard 15.4 wurde der Blockchiffre AES ausgewählt. Das ist ein Industriestandard, der hat beim Wettbewerb vom National Institute of Standards and Technology sozusagen den ersten Platz belegt, seit dem Jahre 2000. Und wird mittlerweile halt als Industriestandard verwendet in so ziemlich allen Implementierungen, wo es um Verschlüsselung geht. CCN legt selber nicht fest, also CCN ist in sich auch ein ganz eigener Standard, der sozusagen diese ganzen Blöcke hier, die aufgezeichnet sind, miteinander kombiniert, um halt bestimmte Ziele der Kryptographie, bestimmte Absicherungen, bestimmte Sicherheitsverschaffen sozusagen verfolgt und verwirklicht. Und ein CCN selber, wurde jetzt nicht gesagt, dass der AES verwendet werden soll, das ist also frei wählbar, welchen man verwenden kann. Im 15.4er Standard jedoch wurde halt ausdrücklich auf AES gesetzt. So, und das zweite, die sogenannte Nonce, das werden wir später noch sehen, ist die Nonce. Die Nonce, das kann ich gleich mal erklären, weil das eine nicht so eine einfache Sache ist. Nicht weil es so kompliziert ist, sondern weil es schwierig ist, für mich. Die Nonce, das ist sowas wie eine Einmalnummer. Das ist wie, als wenn man zum Einwohnermeldeamt geht, sich dort anmeldet und dann halt so ein Zettel in die Hand bekommt, wo halt irgendeine Nummer draufsteht und sich irgendwie identifiziert. Bei der Nonce ist es genau dasselbe. Wenn wir jetzt bei irgendeinem Verschlüsselungsverfahren in irgendeinem Modi halt gucken müssen, wie verschlüsseln wir es, wir brauchen jetzt noch irgendwelche Daten oder irgendeine Zahl oder irgendeine Nummer, die wir da reinschreiben müssen, dann wird halt zum Teil auf eine Nonce zurückgegriffen. Das ist halt eine Nummer, die bestimmten Bedingungen genügen muss. Zum Beispiel, dass sie nur ein einziges Mal verwendet werden darf. Das ist eine ganz wichtige Sache. Genau. Dann geht es halt weiter zum IV, Initialisierungsvektor. Wir werden jetzt gleich sehen, wie das Ganze funktioniert. Wir haben also diesen AES-Blockchiffre. Und das Problem bei einem Blockchiffre ist, dieser Blockchiffre, der verschlüsselt sozusagen einmal nur einen einzigen Block. Den checken wir also rein, kommt verschlüsselt wieder raus. Und wenn man jetzt sozusagen einen ziemlich großen Datenstrom hat, den man verschlüsseln möchte, dann muss man das Ganze irgendwie miteinander kombinieren. Ne? Es gibt halt die eine Möglichkeit, einfach Block für Block zu verschlüsseln. Das ist das Problem, dass es ein ziemlich großes Sicherheitsproblem ist, weil sobald sich irgendein Klartextblock wiederholt, kommt auch derselbe verschlüsselte Block wieder raus. Das heißt, da können irgendwelche statistischen Informationen rausgezogen werden, das Ganze kann irgendwie analysiert werden und damit ist die Verschlüsselung leichter zu knacken. Das, was im CCM-Standard benutzt wird, ist der sogenannte CBC-Mode, nennt sich auch Cipher-Block-Chaining-Mode. Das heißt, es war nicht so wichtig, wie das Ganze dann funktioniert. Wichtig ist nur, dass wir sozusagen hier oben die Klartextblöcke haben. Also Frage, haben wir irgendwo einen Laserpointer mit dem Umgehen? Entschuldige, du am Laptop?
Nee, es wird kein Laserpointer
geben. Ich habe, okay. Gut, also wir sehen hier oben die Plaintext-Block, also die Klartextblöcke, die sozusagen in die Verschlüsselung reingesteckt werden. Und wir sehen halt durch diesen Fall hier, der dann sozusagen rüberläuft, dass diese einzelnen Blöcke miteinander verknüpft werden. Das ist eine ganz wichtige Sache, weil damit die ganzen Zusammenhänge verschleiert werden. Also spielt eine enorme Rolle bei der ganzen Geschichte. Und worauf ich sozusagen bei der ganzen Sache hinaus will, ist der Initialisierungsvektor. Den muss man fängt ja irgendwo bei irgendeinem Block an, das ist ja der erste Block. Ne? Und normalerweise hat jeder Block darauf folgend irgendeinen Block vorher, der auf ihn Einfluss nimmt. Beim ersten Block ist es nicht so. Das heißt, wir brauchen irgendeinen Vektor oder irgendeinen Datenblock, der genauso groß ist, den wir sozusagen ganz vorne dran stellen können. Das ist der sogenannte Initialisierungsvektor. Der ist also genauso groß wie diese einzelnen Blöcke, die verschlüsselt werden. Und dieser Initialisierungsvektor muss, wie bei der Nonce hat, ganz bestimmte Bedingungen genügen. Sprich, er darf nur ein einziges Mal verwendet werden. Wenn wir also irgendeinen Verschlüsselungsdurchlauf haben, dann darf er dort nur ein einziges Mal zur Verwendung kommen. Oder zur Verwendung kommen. Verwendet werden. Wenn ein neuer Durchlauf kommt, dann muss dieser Initialisierungsvektor verworfen werden. Und es muss ein neuer gewählt werden. Das ist unabhängig. So, und das Schöne bei diesem CBC-Mode ist, wenn wir am Ende fertig sind und das Ganze verschlüsselt haben, kommt noch irgendein verschlüsselter Block mit raus. Das ist eine sogenannte, also der bleibt sozusagen übrig, das ist eine sogenannte Integritätsprüfsumme. Das ist, nennt sich MAC, das ganze Verfahren CBC-MAC. Das heißt, diese Prüfsumme steht stellvertretend für die ganzen Blöcke, die davor stehen. Und wenn irgendein Block verändert wird, der davor irgendwie verschlüsselt werden sollte, dann nennt sich auch diese Prüfsumme. Das heißt, wenn irgendjemand im Nachhinein diesen verschlüsselten Block nimmt, mit dieser Prüfsumme, dann stellt diese Prüfsumme sozusagen Informationen für diese verschlüsselten Blöcke dar Und wenn diese Blöcke verändert werden, muss auch diese Prüfsumme verändert werden. Und dazu braucht man diesen geheimen Schlüssel, den man beim Verschlüssel mit AES benötigt. Mit dem ich halt kann man die Prüfsumme nicht ändern und damit ist erkennbar, ob irgendwie die Daten nachträglich geändert worden sind oder nicht. So, der CTR-Mode, ja, sogenannte Counter-Mode kommt hier auch zur Anwendung. Das heißt, hier läuft das Ganze ein bisschen anders ab. Hier wird wiederum jeder Block irgendwie einzeln verschlüsselt. Nur dass dort oben halt zur Verschlüsselung eine sogenannte Nouns verwendet wird. Mit einem Counter, der wird immer nach oben hochgezählt, also ein Zähler von 0 bis sozusagen bis zum Ende der Anzahl der Blöcke, die benutzt werden. Wenn 5 Blöcke benutzt werden, die verschlüsselt werden sollen, geht er halt bis 4 hoch. Genau. Es gibt ja jetzt hier, sieht man direkt keine direkte Verbindung, wie bei dem Modus davor. Dadurch, dass hier aber unterschiedliche Vektoren und Nouns verwendet werden, wo jetzt sozusagen noch dieser Vektor, dieser Index verwendet wird, das führt ja dazu, dass selbst bei dem kleinen, gleichen Klartextblock immer wieder unterschiedliche Chiffre-Blöcke rauskommen. Das ist halt sozusagen die Sicherheit bei diesem Standard. Wird hier auch verwendet, diesen Modus. Genau, sehen wir hier CTR und CBC-MAC. Hier sehen wir diesen Initialisierungsvektor, wie wir schon gesagt haben, den brauchen wir für diesen CBC-Mode. Die Nouns, die brauchen wir für den CTR-Mode. Und diese zwei Modi, CTR und CBC-MAC, das sind die Säulen des CCM-Standards. CBC-MAC, das wird halt benutzt, um diese Integritätsprüfung, was ich am Anfang schon gesagt habe, durchzuführen. Das heißt, um zu gucken oder sicherzustellen, dass diese Nachricht nicht irgendwie noch im Nachhinein verändert worden ist. Dieser CTR-Mode wird im Endeffekt benutzt, um die Daten zu verschlüsseln. Da werden wir später noch sehen, das ist ein kleines Performance-Problem oder ein kleiner Nachteil bei diesem Modus, bei dem sozusagen eine doppelte Verschlüsselung durchgeführt wird. Einmal muss diese Integritätssumme berechnet werden, dazu muss das Ganze aber verschlüsselt werden und die verschlüsselten Blöcke werden dann weggeworfen, nur diese Map sozusagen, die wird aufgehoben. Dann wird das Ganze nochmal in CTR-Modus verschlüsselt. Das sind also zwei Verschlüsselungsdurchgänge. Das muss jedes Mal wiederholt werden, wenn irgendetwas verschlüsselt wird oder entschlüsselt wird, wenn diese Map wieder berechnet werden muss. So, und damit haben wir eigentlich schon die Grundbestandteile vom CCM, CCM-ständigen Modus. Genau. Was jetzt noch wichtig ist, bis jetzt haben wir nur auf symmetrische Verschlüsselung zugegriffen. Ich habe nämlich auch mal kurz eine Frage, wie sieht das aus mit dem allgemeinen Wissen, was Verschlüsselung angeht? Jetzt? Also, sind das jetzt Sachen, die ich jetzt hier gerade erzählt habe, die ihr schon kennt, oder ist das jetzt irgendwas Neues? Kann man irgendwie einigermaßen folgen oder ist das alles ein bisschen. Also sobald es irgendwie Fragen gibt oder so, ne? Also ich sehe das jetzt nicht irgendwie als Unterbrechung, sondern eher als Bereicherung. Also ich fände es ziemlich schade, wenn ich sozusagen keine Frage stelle, wo eigentlich einige Fragen sozusagen noch dazu hat. Gut. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist jetzt, dieser CCM, CCM-Sternchen-Mode, stützt sich halt sozusagen komplett auf symmetrische Verschlüsselung. Jetzt ist es so, bei diesen Sensornetzwerken, die wir betrachten, muss die Hardware möglichst billig sein. Das heißt, diese ganzen Sensoren, die zum Beispiel hier irgendwie mal in diesen Lampen installiert werden, oder überhaupt zur Steuerung der Lichter, die müssen halt möglichst billig sein. Die müssen klein sein, billig sein. Und das führt natürlich dazu, dass die Rechenintensität und die Rechenkapazität von dieser Hardware sehr, sehr gering ist, sonst wäre es einfach zu teuer. Und da haben wir jetzt nämlich ein Problem. Wenn wir jetzt diese ganze Zielkryptografie, das heißt Authentifizierung, diese ganzen Sachen, gehen wir nochmal zurück an die Fragen, die wir vorhin hatten. Authentifizierung beim Anmeldevorgang, wie kann man jemanden überprüfen, ob es wirklich derjenige ist, den man erwartet. Das ist ein bisschen schwierig mit symmetrischer Verschlüsselung umzusetzen. Normalerweise wird auf die asymmetrische Verschlüsselung zurückgegriffen, mit einem privaten und öffentlichen Schlüssel. Die allerdings, besonders beim RSA-Standard zum Beispiel, unglaublich rechenintensiv ist. Also bei der Verschlüsselung hier im Blockschiffe mit AES, da haben wir etwa 128 Bits Schlüssel. Bei RSA sieht es ein bisschen anders aus, wenn man das wirklich ein bisschen langfristig absichern muss, da muss man schon noch 2048 Bits zurückgreifen. Und das dann so auf eine 8-Bit-CPU laufen zu lassen, ist ein bisschen schwierig. Deswegen wurde bei diesen ganzen Standards für die wir hier jedenfalls besprechen, komplett auf asymmetrische Verschlüsselung verzichtet. Das ist ehrlich gesagt die gesamte Achillesferse bei dem System. Es ist zwar möglich, die ganze Schlüssel irgendwie, also den ganzen Datenverkehr irgendwie zu verschlüsseln, Integritätsprüfung irgendwie durchzuführen und so. Es geht alles. Wenn es aber darum geht, irgendwie so eine Schlüsselinfrastruktur oder Schlüsselverteilungsinfrastruktur zu installieren oder zu gucken, wie diese Schlüssel geschützt übertragen werden, ohne dass irgendwo ein Masterkey installiert wird. Oder irgendwie zu überprüfen, ob es wirklich derjenige ist oder mein Kommunikationspartner wirklich derjenige ist, mit dem ich glaube zu kommunizieren, kann man eigentlich auf asymmetrische Verschlüsselung so ziemlich gar nicht verzichten. Und da haben wir das Problem, dass wir das hier nicht zur Verfügung haben. Und da werden wir nachher sehen, wie das gelöst worden ist, ob das überhaupt gelöst worden ist. Also ich kenne schon, weil es wurde nicht gelöst. Nur eine kurze Sache, wir haben gerade über die MAC geredet, eine Message Quantification Checksum. Wer sich vielleicht mal mit diesem Standard CCN, CCN Sternchen und IEEE ab dem 2.15.4 auseinandergesetzt hat, wird irgendwie darauf stoßen, dass zumindest im CCN-Standard sehr oft der Begriff MAC benutzt wird, während irgendwann an irgendeiner Stelle diese Variable MAC in den Begriff MIC umkippt. Ja, und da stellt sich natürlich die Frage, wo ist der Unterschied? Also genau das zumindest, was ich gelesen habe, nicht erklärt. Das Ding ist folgendes, wir haben sozusagen einen Klartext-Block oder einen Klartext, den wir sozusagen überprüfen wollen, ob er wirklich verändert worden ist oder wirklich das Original ist oder nicht. Dazu brauchen wir einen Schlüssel, das haben wir vorhin gesehen beim CBC-MAC-Verschlüsselungsmodus. Und nur wer den Schlüssel hat, der kann sozusagen diese MAC berechnen oder überprüfen. Bei der MIC ist es jetzt noch ein bisschen anders. Bei der MIC, das hat was mit dem WEP-Standard zu tun, bei der MIC kommt noch ein sogenannter Counter mit dazu. Das werden wir später noch sehen. Dieser Counter wird benutzt, um sogenannte Replay-Attacks zu verhindern. Da wird also jedes Frame, jedes Datenpaket, das irgendwie gesendet wird, mit so einem Counter versehen, um zu gucken, wenn jetzt irgendein Angreifer schon einen verschlüsselten Block von früher irgendwie benutzt hat, der schon mal bei mir angekommen ist, dann kann ich das irgendwie mitbekommen. Wenn er den sozusagen an mich sendet, dann weiß ich, okay, der aktuelle Counter liegt jetzt schon bei 5, weil wir schon 5 Datenblöcke bekommen haben. Und der Angreifer hat jetzt Block Nummer 2 sozusagen über eine Re-Injection-Attack nochmal an mich dran gesendet. Das kann er ja machen. Er muss das Ganze ja nicht nochmal irgendwie überprüfen oder entschlüsseln oder so ähnlich. Er kann einfach die verschlüsselten Daten, diesen verschlüsselten Block nehmen und einfach wieder an mich senden. So. Dann kann ich den Counter überprüfen, okay, das ist ein alter Counter, der ist nicht mehr aktuell und kann das Ding einfach verwerfen. Mittlerweile ist man dazu übergegangen, halt in diesem Standard diesen Zähler, diesen Frame-Counter einfach in die Berechnung der MIC oder der MAC, besser gesagt, mit eingehen zu lassen. Erhöht die Sicherheit, weil dadurch die MIC oder die Berechnung der MIC auch noch abhängig ist von dem Counter. Den muss man also wissen, wie der aktuelle Counter ist bei der ganzen Geschichte. Das wird als Angreifer natürlich ein bisschen schwierig, diesen Counter in Erfahrung zu bringen. Nur soweit halt, da habe ich mich, glaube ich, eine ganze Woche drauf gehalten.
Das ist auch nicht
natürlich.
Kommt von Admin oder kam mal von Admin und ich habe nochmal den 4 zu Touchstandard MAC bearbeitet. Das heißt noch deswegen MIC, weil MAC schon belegt ist als Hardware-Begriff. Da fährt man über die Schicht von der Hardware und die wollten nicht zweimal MAC haben und da haben sie das Message Authentication Code, das MAC, einfach ein Message Authentication Code genannt.
Ist das eine Reinigungssache oder?
Ja, und der Zähler, der geht ja intern in die in den Nonce mit rein. Na, das ist also eine völlig andere Sache, was, also wenn ein Zähler mit drin ist, dann hat es nichts mit dem Namen zu tun.
Okay.
Ja. Gut, wobei das mit dem Replay ist extrem wichtig, was du da sagst.
Okay. Also ich habe gedacht, weil das war der einzige Unterschied, den ich da gefunden habe. Ich bin jetzt einfach nicht auf den Trichter gekommen, warum es jetzt einen Unterschied zwischen Namen und Blick gibt, sozusagen.
Damit ist Schall und Bart an der Stelle. In der Rekordografie heißt allgemein Max.
Das ist echt gut zu wissen, auf jeden Fall. Kurz. Genau, jetzt sehen wir halt Input-Parameter von CCN, CCN Sternchen. Das Ganze nochmal zu sehen. Dieser CCN-Mode, der hat sozusagen zwei Parameter, einmal M und einmal L. L, das stellt sozusagen die Länge von der Nachricht, die verschlüsselt werden soll. Das ist wirklich der allgemeinste Fall. Und M, das hat was damit zu tun, wie diese Integrität aus diesem MAC oder das gesagt, MIC halt aussehen soll, wie lang die sein werden sozusagen. Da hat man die Unterschiede, also die Wahl zwischen verschiedenen Werten. Später im 15.4er Standards, wo das dann sozusagen auf drei Werte, 32 Bits, 64 Bits und 128 Bits, das sind drei verschiedene Längen, die man sich aussuchen kann, sozusagen begrenzt. Hier ist es noch ein bisschen weiter gefasst. Genau, und der Input, allein davon ist sozusagen der Output abhängig. Wir sehen jetzt hier einmal Quantification Data, Message M, die Nonce und den Schlüssel K. Das Ganze muss man sich sozusagen so vorstellen, man hat jetzt irgendein Datenframe und dieses Datenframe, was man versenden will, das besteht einmal aus einem Header, einmal aus einem Payload. Das heißt, die ganzen Daten nutzt das oder und die Header, die sozusagen zum Versenden irgendwie Informationen bereitstellen, wo das Ganze hingeführt werden soll, an wen das adressiert werden soll. Das ist natürlich eine Sache, die soll nicht verschlüsselt werden, weil sonst müsste das wirklich jeder Knoten im Netzwerk entschlüsseln und wieder verschlüsseln. Das ist eine unglaublich aufwendige Sache, deswegen wird sozusagen dieser ganze Block, der verschlüsselt werden soll, in zwei Teile aufgeteilt. Einmal die Authentication Data, die wirklich nur auf die Integritätsprüfsumme sozusagen Einfluss hat. Also die wird nur mit berechnet, allerdings nicht verschlüsselt. Während die Message M den Payload darstellt, die wird sowohl verschlüsselt als auch eine MIG berechnet. Die Nonce, ich muss mal angeben, das ist halt diese Einmalzahl, die verwendet wird, dann nochmal Platzhalter. Und dann hat natürlich der Geheimschlüssel K. Das geht dann rein und was wir dann rausbekommen, ist dann auf einem, ist einmal sozusagen Authentication-Data, was nicht verschlüsselt ist, und natürlich der verschlüsselte Payload. Und ganz hinten dran gehangen wird sozusagen die MAC, oder besser gesagt die MIG. Also ist das Ganze dann so los. Werden wir es nachher sehen, das ist ein kleines Problem, weil wenn wir sehen, dass sozusagen Zigbee irgendwie versucht, auf den 15.4er Standard zuzugreifen, da gibt es ein paar Probleme sozusagen mit dieser Aufteilung, Authentication Data und der Message. So. Genau, nochmal ein kurzes Wort. Also zum Vergleich mit dem WDG-Standard. Jeder weiß ja, dass das ein Standard ist, der ziemlich geknackt worden ist. Ein kurzes Wort dazu, wie das eigentlich passiert ist. Beim WDG-Standard wird der sogenannte RC4-Verschlüsselungsalgorithmus benutzt. Und in diesem Verschlüsselungsalgorithmus wird halt auch so ein sogenannter Initialisierungsfaktor benutzt. Also der wird sozusagen eingesteckt. Dazu kommt noch ein Schlüssel, der sozusagen vom Benutzer ausgewählt worden ist. Und mit dieser Kombination von beiden wird sozusagen der gesamte Datenstrom verschlüsselt. Und das Problem ist jetzt folgendes. Dieser Initialisierungsvektor beim WEP-Standard, der ist gerade mal, ich glaube, 24 Bit lang. Genau, 24 Bit lang. Und das Problem ist, wie ich vorhin gesagt habe, dieser Initialisierungsvektor darf nur ein einziges Mal benutzt werden. Er darf nicht mehrfach vorkommen bei der Verschlüsselung, weil er nicht, wenn derselbe Schlüssel benutzt wird. Und das Problem beim WEP-Standard war, bei 24 Bit, dass es einfach zu kurz ist. Das heißt, nach 5000 Paketen, mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% kommt wieder derselbe Initialisierungsvektor benutzt. Das heißt, man hat immer noch denselben Schlüssel und denselben Initialisierungsvektor, verschlüsselt andere Daten. Und da hat natürlich ein Angreifer einen unglaublichen Vorteil, da irgendwelche Beziehungen herzustellen und das Ganze dann ganz einfach zu entschlüsseln. Und hinzu kommt bei der ganzen Geschichte natürlich ein Designfehler. Der zweite Designfehler ist einfach, dass bei WEP-Standard sogenannte Re-Injection Attacks durchgeführt werden können. Das heißt, man kann einfach diese Datenpakete auffangen und wieder absenden an den Router. Und dieser Router wird jetzt sozusagen dadurch verleitet, neue Pakete zu senden. Und das führt natürlich dazu, dass immer wieder ein neuer Initialisierungsvektor generiert und verschickt wird. Dass man erzwingt oder man nötigt diesen Router sozusagen, dass er möglichst schnell auf diese 5000 Datenpakete kommt, um innerhalb von kurzer Zeit sozusagen zu einem gleichen Initialisierungsvektor zurückzukommen. Das heißt, die Kombination aus Re-Injection Attack oder Replay-Attack. Und dieser Tatsache, dass dieser Initialisierungsvektor einfach zu kurz ist. Also diese Kombination aus beiden hat sozusagen diesen WEP-Standard das Genick gebrochen. Und das ist natürlich hier die Frage, wie sieht es hier aus mit diesem Initialisierungsvektor? Der Aufbau, zumindest im CC1-CC1-Standchen-Modus, ist natürlich jetzt hier so aus, dass der Initialisierungsvektor einmal für den CCC-MAC-Standard und Modus und einmal für den CTR-Modus. Was uns hier jetzt interessiert, ist vor allem die Nonce, die von 1 bis 15-L geht. Genau, L ist hier der Parameter, den wir vorher gesehen haben, diese Länge von diesem Datenpaket, das verschlüsselt werden soll. Diese Nonce wird also umso kleiner, umso größer dieses Datenpaket wird, weil wir halt zumindest dort hinten im CBC-MAC-Mode die Länge von dieser Message irgendwie angeben müssen. Und wir brauchen natürlich einen großen Wertebereich für den Counter. Der muss also irgendwann möglichst groß sein, um wirklich diese ganzen Blöcke, die hintereinander angeordnet sind, diesen Datenstrom wirklich abzugreifen. Da fände ich wieder irgendwie auf Null springen. Dann haben wir nämlich wieder diese Nouns, und die auf keinen Fall verschlüsseln nochmals verwendet werden. So. Und wie diese Nouns jetzt sozusagen aufgebaut ist, das wird weder vom CCM-Standard noch vom 15.4er Standard irgendwie festgelegt. Da hat man sich also ein bisschen zurückgehalten und gesagt, okay, das ist abhängig von der Implementierung, das ist vor allem abhängig von den Hardware-Umständen, wie das Ganze aussieht. Da muss der Entwickler selber überlegen, wie das Ganze macht. Und so hat sozusagen Admiral sich dafür entschieden, wenn ich das richtig begriffen habe, einfach den Standard von Zigbee zu übernehmen, wie diese Nonce sozusagen aufgebaut ist. Das ist richtig, oder?
Das ist ja nicht nur Chips, die abgibt. Friedhof selber keinen Steck.
Aber der Atmos Stack, also die Software?
Ja, das ist ein freien Sprach. Aber das L ist de facto 4. Das wird als Spitzgeber.
Okay, genau.
Und das heißt, das 19 ist lang.
Okay, gut. Das liegt daran, dass beim 15.4er Standard die Datenpakete nicht länger als 127 Byte sein dürfen. Und damit bewegen wir uns mit dieser Länge von den Datenpaketen immer in einem Bereich, wo wir sozusagen dieses L von M nicht größer werden lassen müssen als oder sozusagen zwei Byte brauchen, um diese Länge zu repräsentieren. Das muss es gar nicht werden. Genau. Und hier sieht jetzt diese Nonce-Sagen aus, wie das im CP-Standard vom CP-Standard übernommen worden ist. Man hat also diese Extended Address genommen für die ersten 8 Byte, dann den Frame Counter genommen und dann den Security Level, der benutzt wird. Dazu sage ich später noch mal was. Der ganze Hintergrund bei der Geschichte ist nämlich, CCM-Standard ist es so, da gibt es einen Security Proof. Da hat also jemand mal überprüft, ob das Ganze wirklich sicher ist oder nicht, ob es irgendwie Schwachstellen gibt. Das Einzige, was halt irgendwie gefunden worden ist, ist in der Praxis, spielt in der Praxis auch keine wirklich große Rolle. Das, was gefunden worden ist, dass man sozusagen sogenannte Rainbow Tables aufstellen kann. Man nimmt also einfach den Schlüssel und den Initialisierungsvektor und alles zusammen und berechnet sozusagen diese verschlüsselten Datenpakete vor. Und guckt dann einfach, also guckt irgendwann nach, ob man ein Datenpaket findet, was dort übereinstimmt. Und wenn man das gefunden hat, findet man halt den passenden Schlüssel dazu und den Initialisierungsvektor. Das kann man einmal erschweren, indem man einen größeren Schlüssel benutzt, zum Beispiel von 256 Bits. Hat man beim 15.4er Standard aber nicht genommen, da hat man 128 Bit genommen. Oder indem man halt einfach diese Nonce irgendwie ziemlich gut generiert, indem man zum Beispiel ein Extended Address reinbaut. Das heißt Werte, die sozusagen nur einmal benutzt werden. Man könnte zum Beispiel auch irgendeinen Zufallsgenerator benutzen, der irgendwelche Zufallswerte generiert und dann immer wieder verschiedene Nonces benutzt bei jedem Durchgang. Und dann kann man nicht so einfach eine Rainbow Table aufstellen, weil diese Nonce dann nicht konstant bleibt. Man hat immer wieder verschiedene Nonces, die sozusagen als neue Parameter mit eingehen und die muss man alle berücksichtigen und dann sind die Möglichkeiten einfach zu groß. So. Genau. Wie viel Zeit haben wir denn? Ich bin in Minuten für die Zeit.
Halbe Stunde.
Haben wir, ja. So. Genau, das ist hier also der Aufbau vom Mac-Stack, so wie es zumindest von der Edmund bekommen haben, also wie es mir gesagt worden ist, das gut ist. Jetzt natürlich die Frage, wie wurde das umgesetzt? Wir sehen also hier den Mac-Stack, das ist ein ziemlich großes Kästchen mit ziemlich vielen anderen kleinen Kästchen drin. War nicht so einfach, sich da durchzufitzeln. Das, was uns interessiert, das sind diese zwei Kästchen. Security Toolbox, STB, das sehen wir hier. Und, genau, die Security Abstraction Layer, SIL. Das ist das, was uns interessiert. Und natürlich hier noch, kann man sich darstellen, wir können also sozusagen, wenn wir nur auf diesen Standard zurückgreifen wollen, diesen 15-Tier-Standard, können wir alles, was in diesem Kästchen drin ist, komplett ausblenden. Das Einzige, was uns interessiert, ist sozusagen diese Schnittstelle hier, diese Service Access Points. Das ist das, was sozusagen der 15-Tier-Standard für die Applikation oder für die höhergehenden Protokolle sozusagen zur Verfügung stellt, dass man sich nicht damit auseinandersetzt, was eigentlich in diesem Standard drin steckt. Man hat also diese Schnittstelle, die man nutzen kann, und der Atmos oder der Mac-Stack, kümmert sich dann selber darum, wie das Ganze verschlüsselt wird, wie dieser Standard CCM umgesetzt wird, wie diese Schlüssel verwaltet werden oder so. Genau. Und so sieht das Ganze dann in der Programmierung aus, das, was ich analysiert habe. Wir haben also einmal die SAL, die Security Abstraction Layer, die dafür da ist, sozusagen auf die Hardware zuzugreifen. Dann haben wir die Security Toolbox, die sozusagen darauf aufbaut. Die greift sozusagen auf die Security Abstraction Layer zurück, das ist sozusagen eine Abstrahierung der Hardware gesagt. Und diesen STB sehen wir jetzt hier schon in diesem Namen STB CCM Secure, diese Funktion, also das sind alles Funktionen, die hier in diesem Kästchen aufgerufen oder abgebildet sind, die sozusagen auf andere Funktionen zurückgreifen. Und dieses STB CCM Secure greift sozusagen auf sämtliche Funktionen oder Unterfunktionen zurück, um am Ende diese CCM-Standards zu verwirklichen. Das ist eine ziemlich coole Sache, man muss also bloß den Datenblock übergeben, die Nonce, also die ganzen Parameter, die man halt braucht. Und diese Funktion kümmert sich komplett darum, das Ganze zu verschlüsseln, die Integritätsprüfsumme, also die MAC oder die MIC zu erstellen. Und genau, wird dem Programmierer halt sehr viel abgenommen. Problem ist allerdings, wenn man halt wirklich nur auf diese Funktion zurückgreift, muss man sich noch ein bisschen mit der Hardware auseinandersetzen. Also Darum kümmert sich diese Funktion nicht. Man weiß also nicht, ob der Radio-Chip gerade irgendwie ein Zielpunkt ist oder nicht. Hat sich ein paar Probleme mit gehabt, dass man irgendwie dafür sorgen muss, dass er gerade irgendwie aufgewacht ist, gerade aufgedeckt worden ist, damit halt diese Hardware-Verschlüsselung, die halt, ich weiß nicht, Transceiver oder Receiver, auf jeden Fall irgendwie in diesem Funkmodul drin steckt, auch wirklich funktioniert. Weil wenn das Ding sich schlafen legt, kann man nicht auf die Verschlüsselungsadresse laufen. Und schlussendlich, wo das Ganze dann wirklich oben ankommt, so sagen die Datei MacSecurity.c, die halt im Innern diese Funktion hier hat, um diesen Datenframe sozusagen zu verschlüsseln. Also den hat man sozusagen, den kriegt man übergeben. Das ist das, was ausgenannt werden soll. Und von dieser MacSecurity.c-Datei wird sozusagen nur diese Funktion aufgerufen, die sich dann wirklich um diesen CCM-Standard kümmert, indem sie die Funktion aufruft. Und die Funktion create nonce sozusagen noch den über den Standard ZigBee kontrolliert, wie diese Nonce aufgebaut ist. Und damit werden eigentlich alle nötigen Operationen durchgeführt, dass man den wirklichen Datenframe verschlüsselt hat, ohne dass man sich wirklich um die Interesse gekümmert ist. Der Datenframe kommt da sozusagen verschlüsselt heraus. Ich würde also sagen, CCM-Sternchen-Mode, den wir gerade gehabt haben, kümmert sich ja halt diese Box hier drum. Und diese Box kümmert sich dann sozusagen um den Rest, also den Nonce. So genau. Wir hätten jetzt also Zugriff zu der ganzen Geschichte. Wird das Ganze verwaltet, wird das Ganze abstrahiert. Das wird dann, wie ich das vorhin schon gesagt habe, mit dieser Nonce, bei diesem Aufbau haben wir ja diesen Security-Level, der geht ja mit rein bei der Nonce. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, der Security-Level geht also von 0 bis 7. Wir haben also die Möglichkeit, aber das Ganze gar nicht zu verschlüsseln und auch keine Integritätsprüfungen durchzuführen. Wir haben die Möglichkeit, Mix zu berechnen von drei verschiedenen Längen, 32 Bits, 64 Bits und 120 Bits. Und wir haben die Möglichkeit, das Ganze einzeln zu verschlüsseln oder die Verschlüsselung und die Integritätsprüfsumme, die Mix sozusagen miteinander zu kombinieren. Vielleicht vorweg, diese Zeile hier, also dieser Level 5, das ist der Level, der sozusagen von ZigBee standardmäßig verwendet wird. Also da haben wir überhaupt nicht die Möglichkeit, irgendwie Einfluss auf diese Verschlüsselung zu nehmen oder wie lang die Mix ist. Das wird vorgegeben und im Grunde kann ich auch gar nicht mehr sagen, das ist ziemlich komfortabel genug zu machen. So. Genau. Kurze Sache zu dieser MIG-Berechnung. Ich war lange Zeit davon überzeugt, dass es irgendwie ausreicht, sozusagen diese 32 Bits zu benutzen. Man geht zwar das Risiko damit ein, dass es leichter ist, eine Kollision irgendwie zu finden. Das heißt, irgendwelche Klartextblöcke, die beide diese MIG irgendwie ergeben und damit die Integritätsprüfung hinfällig ist. Aber ich dachte mir auf etwas langsame Hardware und bei den Datenpaketen, je länger die ziemlich begrenzt ist, einfach sinnvoller oder guter Kompromiss, einfach nur 32 Bits zu benutzen. Das Ganze sieht aber so aus, kann man sich gleich trüben lassen. Es ist gar nicht so, dass, wenn ich jetzt sage, ich berechne nur 32 Bit Mac oder MIC, dass dann der Hardwareaufwand oder der Rechenaufwand geringer ist. Das Ganze wird ja mit dem CBC Mac Mode berechnet, das ist eine Integritätsprüfung. Und da kommt am Ende immer ein 128 Bit Wert raus. Egal was man macht. Und der Standard, der macht jetzt nichts anderes, als einfach bloß, wenn er sagt, okay, am Ende soll eine 32 Bit MIC berechnet werden. Der macht jetzt nichts anderes, als einfach bloß die restlichen Bits abzuhacken. Wenn ich Also der einzige Vorteil, den man sozusagen dabei hat, ist, sind die 64-Bit oder die zusätzlichen Bit, die man dabei sparen kann. Das heißt, die zusätzlichen Byte, die man in diesem Datenpaket zur Verfügung hat, das ist nicht wenig bei 127 Byte, wenn man das entwickelt. Aber vom Rechenaufwand her macht es keinen großen Unterschied. So. Jetzt langsam, leider muss ich nicht hier. Und dann versuchen wir uns zu ziehen. Ist das noch? Kann das noch so lesen irgendwie? Oder was ist ein Problem?
Das ist ein bisschen schein.
Also hier oben steht einfach bloß MIG protected. Okay, also hier oben steht einfach bloß MIG protected. Das ist jetzt der typische Aufbau von so einem Dark-Frame. Das ganz einfach verwendet werden soll. Wir sehen jetzt hier auch schon diese Felder als Auxiliary Security Header, Security Control Field, Canary Fire Field. Das sind alles Sachen, die sozusagen dafür da sind, um diese Verschlüsselung irgendwie ja, zu verwalten und zu gucken, wie das verschlüsselt worden ist, mit welchem Schlüssel. Man muss ja nämlich sagen, bei MaxSec wird sozusagen eine eigene Schlüsseldatenbank gepflegt und hat verschiedene Möglichkeiten, auf diese Schlüssel irgendwie zuzugreifen. Das wird also von MaxSec komplett abgenommen und es wird diese Informationen werden in diesen Header sozusagen reingepackt. Wir müssen nochmal zurück, wir haben ja vorhin gesagt, das Ganze wird beim CCM-Standard oder CCM-Mode irgendwie auf dem, wie soll ich sagen, irgendwie aufgeteilt. Einmal in die Daten, die die Header repräsentieren, die gar nicht verschlüsselt werden sollen, und einmal in die Daten, die halt wirklich richtig verschlüsselt werden sollen. Das sehen wir halt hier, der MAC-Header und der MAC-Payload, die werden beide sozusagen von dieser MIC erfasst. Also beide haben Einfluss auf diesen MIC, beide werden durch diese MIC irgendwie geschützt, während der MAC-Payload als einzelner verschlüsselt wird. Der Header sehen wir jetzt hier, der die ganze Information hat, der wird nicht verschlüsselt, der wird im Klartext übertragen. Was mir noch aufgefallen ist, ich weiß noch nicht, ob das ein Sicherheitsproblem ist, was mir jedenfalls aufgefallen ist, ist diese Frame-Check-Sequenz. Das ist sowas wie eine Prüfsumme, sowas wie CRC. Das ist eine Prüfsumme, die sozusagen überprüfen soll, wenn das Ganze am Empfänger ankommt, ob das Ganze irgendwie einen Fehler bei der Übertragung gab. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie kryptografischen Sinn hat, weil da wird kein Schlüssel bei der Berechnung benutzt. Das hilft also nicht, das Ganze irgendwie kryptografisch abzusichern. Es geht einfach bloß um einen Datenübertragungsfehler zu finden. Wird allerdings nicht von der MIC irgendwie geschützt. Das heißt, rein theoretisch, ich weiß nicht, wie es technisch machbar sein könnte, aber rein theoretisch wäre es möglich, diese FCS irgendwie zu verändern, ohne dass das der Empfänger in irgendeiner Art und Weise mitbekommen würde. Weil das halt durch die MIC nicht irgendwie nachträglich noch überprüfen kann.
Das ist ganz einfach. Also das kann man bei jedem Funkprotokoll machen, bis zum hinten dran haben. Ja. Und genauso wird man in der Mitte gemacht. Das ist bei der Altmann-Schätzung. Man wartet erst den ganzen Frame, abschneidet den MIC, dann sendet man hinten in die CRC gesendet wird, schaut nochmal kurz, da kommt ein falscher CRC an, und dann verwirft der Empfänger automatisch den Frame. Also der meldet gar nicht weiter, dass er angekommen ist. Aha. Und dann modifiziert man den Frame, sendet man nochmal, und schon hat man Wände in die Mitte gemacht. Und das ist also wirklich nur, wie gesagt, das nur zum Feststellen von Übertragungsfehlern. Und auf sowas muss man natürlich Rücksicht nehmen, wenn man den Protokoll. Also ich glaube, das Display schützt da.
Die Fragen aus dem Publikum am besten wiederholen immer. Sonst versteht man das nicht. Also,
ich kann es leider nicht eins zu eins wiederholen, weil mir fehlt da ein bisschen das Grundlagenwissen dazu. Wenn Sie es nochmal sagen
könnten, ja, ja. Kommt das an oder ist das ein richtiges?
Ja, das geht ganz gut. Also, das geht ganz gut, ja. Sie sind gerade noch so im rechten Bereich.
Ja, gerade so. Also nochmal, das ist wirklich nur ein CRC am Ende. Und man kann als Angreifer den ganzen Frame erstmal mitschneiden, der CRC kommt am Ende und der Empfänger stürzt dann irgendein Bit in den CRC und damit verwirft der Empfänger den ganzen Frame als fehlerhaft und gibt nicht mal die Meldung weiter, dass überhaupt ein Frame empfangen wurde. Okay. So, und das ist der perfekte Man-in-the-Middle-Angriff und dazu haben wir ja dann noch die MIC, damit man sowas erkennen kann.
Okay. Ja. Aber wird jetzt. Das würde mich interessieren, wenn ich da sozusagen vorgehe und dieser Datenframe sozusagen verworfen wird, wird der Frame-Code dann irgendwie erhöht oder ist das nur
ein Frame? Also das ist eigentlich alles ganz vernünftig abgesichert.
Okay.
Die Angriff, dort liegen nicht die Angriffspunkte, okay. Liegen bei den Menschen.
Okay, ich sag dir noch was. Okay. Das einzige Problem, was ich jetzt noch gesehen habe, da geht es nicht mehr so sehr um den Angriffspunkt, sondern mehr um die Implementierung. Wir sehen also, dieser Standard 15.4 dient sozusagen als Grundlage für, sagen wir, Zigbee, auch für einige andere Funkstandards. Stellt sich jetzt die Frage, wenn ich jetzt sozusagen eine Applikation oder eine höhere Schicht, ein höheres Protokoll implementieren will, gibt es das kleine Problem, das, was ich kontrollieren kann, eine Schicht, das ist der Payload. Auf den Header direkt kann ich irgendwie keinen Einfluss nehmen. Das ist also alles Mac-intern. Großartig kann ich da keinen Zugriff drauf nehmen. Das Einzige, was ich wirklich kontrollieren kann, ist halt dieser Payload. Und sagen wir mal, ich möchte jetzt sozusagen für mein Protokoll noch irgendwelche Routing-Informationen hier mit reinschreiben. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe ein kompliziertes Protokoll oder ein kompliziertes Netzwerk, wo das sozusagen von einem Knoten zum nächsten geroutet wird, meinetwegen über 20 Knoten oder so, das kann durchaus vorkommen, dann muss ich diese Information irgendwie in diesen Payload mit reinschreiben. Das heißt, ich muss meinen eigenen Header mit reinschreiben. Das hat natürlich ein Interesse daran, dass dieser Header nicht irgendwie mit verschlüsselt wird. Das soll ja mitgelesen werden, weil wenn ich diesen Header sozusagen, das Datenpaket mit verschlüsselten Header an jeden Knoten sende und der bekommt das, dann muss er erstmal überprüfen, bin ich jetzt wirklich der Empfänger oder soll ich es noch irgendwie weiterleiten. Das heißt, er muss es entschlüsseln, nachgucken, wieder verschlüsseln, weiterleiten. Das Problem, wenn man jetzt wirklich so 10, 20 Knoten hat, dass er wirklich eine ziemliche Zeitverzögerung ergeben kann. Und natürlich, wenn das jetzt batteriebetriebene Geräte sind, dass da ziemlich schnell Akku leer gehen kann. Weil diese Geräte sind auch ausgelegt, dass sie 10 bis 15 Jahre funktionieren, ohne dass die Batterie irgendwie ausgewechselt werden soll. Und wenn natürlich mehr Verschlüsselung und Entschlüsselung durchgeführt wird, das frisst natürlich Hardware-Ressourcen und Energieressourcen. Das heißt, ich bin irgendwie daran interessiert, irgendwie hier einen Bereich drin zu haben, der nicht verschlüsselt wird, wo ich die ganzen Header-Informationen reinpacken kann. Das geht aber leider nicht. Ich habe es zumindest nicht hinbekommen, über diesen 15.4er-Standard diesen Mac-Payload nochmal irgendwie aufzuteilen. Das heißt, der wird immer verschlüsselt. Und da man, wie gesagt, wirklich diesen Header-Bereich frei haben möchte, der nicht verschlüsselt ist, einen Klartext vorliegt, hat sich sozusagen ZigBee dafür entschieden, seine eigenen Protokolle zu implementieren oder seine eigenen Sicherheitsmechanismen zu implementieren, hat dabei auch CCM und CCM-Sternchen zurückgegriffen, sodass der Mac-Payload sozusagen von ZigBee nochmal aufgeteilt wird in diesen Header-Bereich und in diesen Payload-Bereich. Das Problem ist aber, das geht nur, wenn ZigBee auch sämtliche Sicherheitsmechanismen vom Mac-Stack oder von den 15.4er-Standard verzichtet. Und das führt dazu, dass dieser Mac-Header, auf den ZigBee nicht zugreifen kann, nicht durch den Mac geschützt wird. Allerdings, da dieses 15.4er, dieses Protokoll also wirklich das untere Ebene da ist und wirklich jedes Mal durchlaufen wird, ich würde mir das selber nicht richtig angucken, ich könnte mir zumindest vorstellen, dass es dort irgendwelche Sicherheitsprobleme geben könnte, denn den Mac-Header könnte man jetzt irgendwie manipulieren, wird durch die Mac von ZigBee nicht mit überprüft, kann aber durchaus dazu führen, dass bei der Verarbeitung das zu irgendwelchen Seiteneffekten kommt. Also das wäre zumindest möglich. Weiß ich nicht. Nee?
Das wäre mir noch. Weil, wo du sehr recht hast, dass wirklich jeder Router, also der an das Paket weiterleitet, alles
digitieren. Laut.
Ja, also wo du recht hast, es muss wirklich alles komplett dechiffriert werden, überprüft, wieder neu chiffriert, mit einem anderen Schlüssel übrigens sogar, hier die Bänder gleich abbauen und weiterleiten. Das ist nicht logisch. Das ist ein Performance-Problem für die Batterie auch. Mhm. Aber ein Sicherheitsproblem ist eigentlich nicht entstanden.
Okay. Okay. Und was passiert, wenn ich jetzt sozusagen in diesen Mac-Header irgendwelche Daten reinschreibe, zum Beispiel, okay, die Verschlüsselung ist aktiv, obwohl der Mac-Header völlig anders verschlüsselt wird?
Das ist ja richtig, es ist zwar jetzt 3 Jahre her, das ist schon.
Okay.
Gearbeitet habe, aber der Mac bezieht sich eigentlich auf alles. Also
ich habe einen kompletten Schutz. Okay, also ich bin mir 100% sicher, zumindest auch in dem Paper, was ich gelesen habe, dass ich den Mac sich wirklich bloß dann bis zu diesem Payload, bis zu dieser Grenze erstreckt und dass dieser Mac-Header wirklich
gar nicht mehr drin ist. Das war das für ein Payload? Ein Weißbär?
Ja, auf jeden Fall ein öffentliches. Also das ist, das wurde direkt von. Ich hab's leider nicht mehr im Kopf. Ich kann es dir nachher zeigen.
Also das von der Homepage von.
Genau.
Das Weißbär ist ja vermutlich schon hier. Das sollte ich eigentlich schon wissen.
Okay.
Okay.
Wir können es dir nachher okay. Also mir fehlt dafür leider das Grundriss mal. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht ein Problem gibt, weil diese Länge. Okay. Das hier hat das, was mir aufgefallen ist. So, jetzt bleibt zu sagen, ich möchte nochmal auf diese Fragen zurückkommen. Damit haben wir jetzt nämlich so ziemlich alle Sicherheitsmechanismen durchgesehen. Genau, was ich noch sagen wollte, dieser ominöse Friend Counter, was ich vorher erwähnt habe, der also auch in diese Nonce mit reingeht, das ist laut 15.4er Standard so geregelt, dieser Friend Counter ist 32 Bit groß, das heißt, hat einen recht großen Wertebereich, ne? Dass er sich jetzt nicht einfach so irgendwie nach, keine Ahnung, 500 Paketen irgendwie wiederholt. Und wenn dieser Frame-Counter irgendwann an seine Grenze gestoßen ist, das heißt irgendwie von dem maximalsten Wert wieder auf 0 sprengt, dann ist das Standard so geregelt, dass sämtliche Schlüsselmaterial, das irgendwie gespeichert worden ist, was verwaltet worden ist und so, gelöscht werden muss. Und das hat folgenden Sinn. Nur kurz hier bei diesem Aufbau. Ne? Das heißt, dieser Frame-Counter kommt hier drin vor. Und es kann durchaus passieren, dass das Security-Level und natürlich auch die Extended Address bei dem Gerät, an das man sendet, immer konstant bleiben. Das heißt, die einzige Variable in dieser Nonce, die sich verändert, ist dieser Frame-Counter. Und das reicht auch vollkommen aus. Selbst wenn man jetzt eine Nonce hat, die sich wirklich bloß um eins unterscheidet in diesem Bereich, dieser AES-Blockchiffre, der sorgt dafür, dass diese ganzen Daten, auch wenn sie irgendwie linear miteinander verknüpft sind, auch wenn sie irgendwas miteinander zu tun haben, in irgendeinem mathematischen Zusammenhang ist, das Ganze so komplett durchgewürfelt wird, dass man das am Ende im Schriftrat auf keinen Fall mehr erkennen kann. Das kannst du natürlich nicht, wenn die Nonce konstant bleibt. Das Problem ist dieser Frame-Counter, wenn er sozusagen auf diesen maximalen Wert gestiegen ist, dann irgendwie bei 0 beginnt, dann kann es passieren, dass sie wieder eine Nonce haben, die schon mal verwendet worden ist. Und da kommen wir wieder zu dem selben Problem wie bei WEP damals, wo dieser Initialisierungsvektor irgendwann sozusagen auf einen Wert springt, der schon verwendet worden ist, dass man daraus irgendwelche statistischen Zusammenhänge ziehen kann, mathematisch, um das Ganze irgendwie zu entschlüsseln. Dem wollte man halt entgehen, dass man gesagt hat, okay, dieser Frame-Counter, wenn er wieder auf 0 zurückspringt, dann muss der Schlüssel ausgetauscht werden. Und wenn man das nicht macht, dann muss man bei der Implementierung aufpassen, wenn man jetzt einfach sagt, okay, ich habe jetzt keine Lust, irgendwie 10 oder 20 Schlüssel zu installieren, ich verwende einfach wieder den neuen Schlüssel, das ist dann das Problem in der ganzen Geschichte. Da kommt es aber wirklich den Menschen drauf an, wie er das Ganze implementiert. So. Genau. Jetzt kommen wir noch zu den Fragen. Wie wird die Authentifizierung beim Anwendervorgang und beim Datenaustausch sichergestellt? Ja, kurzum, gar nicht. Das Problem ist nämlich, wenn sich, also zumindest beim 15.4er Standard, wenn wir also irgendwelche Devices haben, die sich beim Koordinator anmelden, dann gibt es nur eine Authentifizierung höchstens über die Extended Address. Also es gibt, habe ich schon gesagt, keine symmetrische Verschlüsselung, keine asymmetrische Verschlüsselung, wo man irgendwie die Möglichkeit hat, Zertifikate auszustellen oder irgendeine Zertifikatshierarchie zu etablieren. Da muss man also komplett darauf verzichten. Wenn man jetzt also irgendwie sicherstellen möchte, dass dieser Koordinator auch das Device, was beitritt, irgendwie wirklich autorisiert ist, beizutreten, dann müsste man zum Beispiel eine interne Liste mit sich führen, wo halt irgendwelche Extended Address aufgezeichnet sind oder aufgelistet sind. Das ist eine keine einfache Sache, das muss man halt alles wirklich, wie soll ich sagen, synchronisieren, installieren, das muss man auf den Geräten irgendwie parat haben. Eine andere Möglichkeit gibt es ganz einfach nicht. Also bei der symmetrischen Verschlüsselung ist es ziemlich schwierig. Es gibt ein paar andere Systeme, wo ich aber, wie ich vorhin schon genannt habe, hier, wie bei HDCP, das wurde aber alles größtenteils geknackt oder hat irgendwelche Sicherheitsmerkmale oder Sicherheitsprobleme, wo zum Beispiel ein Man-in-the-Middle-Attack durchgeführt werden kann. Da funktioniert das mit den symmetrischen Schlüsseln nicht. Deswegen hat man zumindest beim 15.4er Standard gesagt, okay, darum kümmern wir uns gar nicht, das müsste ja programmiert implementieren. Und bei ZigBee hat man einfach Folgendes gemacht, da gibt es verschiedene Ebenen, dass man entweder überall, würde ich sagen, dass es sowas wie einen kompletten Schlüssel für das gesamte Netzwerk gibt, mit dem alles verschlüsselt wird. Und jeder, der diesen Schlüssel hat, der ist authentifiziert automatisch. Das heißt, komme ich nachher noch dazu, irgendein Device in die Hände bekommen, das ist gar nicht mal so schwierig, besonders bei Netzwerken, die ein bisschen größeres Areal abdecken, wo jetzt nicht wirklich jede Kleinigkeit kontrollieren kann, ob da irgendwas gestohlen worden ist oder nicht. Da kann ich zum Beispiel den Schlüssel auslesen, dann habe ich diesen Schlüssel und kann die gesamten Daten verknüpfen. Das ist ein Riesenproblem. Dann gibt es noch ein paar andere Mechanismen, wo dann zum Beispiel gesagt wird, okay, es gibt solche Session Keys, wo wirklich jedes Kommunikationspaar einen eigenen Schlüssel hat. Die müssen aber auch irgendwo entweder schon vorgespeichert werden, das heißt beim Programmieren und beim Konfigurieren irgendwie abgespeichert werden, was ein großer Aufwand ist. Und es gibt die Möglichkeit, das nennt sich SKKE, Secure Symmetric Key Exchange Protocol. Da versucht man also diese, wie soll ich sagen, so ein Schlüsselaustauschprotokoll mit Hilfe von symmetrischen Schlüsseln zu ermöglichen. Normalerweise wird das halt mit asymmetrischer Verschlüsselung gemacht. Hier hat man versucht, das mit symmetrischen Schlüsseln zu machen. Das ist halt, wie soll ich sagen, so ein Henne-Ei-Problem. Also es gibt keinen wirklichen Anfang. Wenn man jetzt irgendeinen Schlüssel hat und man möchte diesen Schlüssel sozusagen on the fly oder beim Übertragen oder beim Laufen irgendwie generieren für dieses Kommunikationspaar, dann muss der andere Kommunikationsteilnehmer irgendwie an diesen Schlüssel rankommen. Der muss also irgendwie übertragen werden. Dazu muss dieser Schlüssel irgendwie verschlüsselt werden. Dazu braucht man einen Schlüssel. Sodass das Ganze irgendwann darauf hinausläuft, dass es einen sogenannten Master Key gibt. Und mit diesem Master Key werden dann sozusagen diese Session Keys erstellt, verschlüsselt, übertragen. Und das Problem ist jetzt, dieser Master Key muss natürlich auch irgendwo gespeichert werden. Und es ist halt auch wieder in diesem Fall irgendwie möglich, zum Beispiel in dieses Netzwerk einzudringen, was jetzt meiner Meinung nach oder zum Beispiel irgendwie nicht richtig krass abgesichert worden ist, dass man sich jetzt sozusagen so ein Device nimmt, dann auch den Code ausliest, diese Schlüssel bekommt, diesen Master Key in der Hand hat und dann diese genannte Authentifizierung ganz einfach ausgehebelt hat. Das ist ja so ein wirklich großes Problem. Genau. Wie werden, wenn überhaupt, die Schlüssel dann unmelden ausgetauscht? Ich habe gesagt, es wird mit diesem, wenn überhaupt, mit diesem Master Key verschlüsselt. Es gibt im Übrigen auch beim ZigBee, bei ZigBee eine Möglichkeit, diese Schlüssel unverschlüsselt zu übertragen. Habe ich am Anfang nicht geglaubt, aber gibt es wirklich. Das ist ein Modus, wo gesagt wird, wir möchten kein Master Key benutzen. Es ist also möglich, dass wir irgendein Device haben, irgendein Endgerät, was diesem Netzwerk beitreten möchte. Dieses Endgerät stellt eine Verbindung her. Und das gesamte Netzwerk ist verschlüsselt und dieses Endgerät hat diesen Schlüssel noch nicht, um sozusagen auf diese Daten zuzugreifen. Dann wird dieser Key, gibt es ein sogenanntes Trust Center, was sozusagen diese ganzen Schlüssel verwaltet, die zentrale Instanz bei der ganzen Geschichte ist. Dieses Trust Center generiert einen Key, leitet diesen Key wirklich komplett durch das ganze Netzwerk bis zum dem Enddevice übergeordneten Router sozusagen hin. Und dieser Router nimmt also diesen Schlüssel, den dieses Enddevice jetzt braucht, und überträgt diesen Schlüssel komplett unverschlüsselt an dieses Enddevice. Da versucht man noch mit ein paar Tricks, wie zum Beispiel, dass die Sendeleistung irgendwie möglichst weit runtergefahren wird, dass außerhalb irgendwie keiner drauf zugreifen kann oder so, oder das mitlesen kann, dass dieses Enddevice dann sozusagen den Schlüssel bekommt und möglichst niemand anderes. Das Problem ist aber, wie gesagt, diese Devices oder diese Devices können durchaus, müssen ja auch irgendwie klein sein oder auch möglichst billig. Das sind zum Beispiel irgendeine Antenne, die jetzt wirklich keinen großen Antennengewinn hat. Da kann man sich natürlich ein paar Kilometer weit wegpacken mit einer riesengroßen Antenne, mit einem unglaublichen Antennengewinn und mit ein bisschen Glück diese Datenübertragung noch aufzeichnen. Das ist durchaus möglich. So. Genau, wie werden die Schlüssel für das Netzwerk und die verschiedenen Nodes verwaltet? Wie gesagt, beim 15.4er Standard ist es so, dass es mehr als ja, sozusagen Direktprotokoll designt worden ist. Das heißt, man hat zwei Geräte, die direkt miteinander kommunizieren. Man hat also keine Routing-Information, das muss man selber implementieren. Da gibt es eine Schlüsselverwaltung, also jedes Device hat eine eigene Datenbank an Schlüsseln, die müssen aber vorher irgendwie installiert werden. Diese ganze Schlüsselaustauschgeschichte muss aber vom Programmierer irgendwie übernommen werden, da kümmert sich dieser Standard gar nicht drum. Und bei ZigBee, ja genau, habe ich ja gerade erklärt, da werden die Schlüssel immer, die Schlüssel, die ein Device sozusagen braucht, wenn es jetzt mit irgendeinem anderen Device kommunizieren will, folgt es sozusagen diesen Schlüssel vom Trust Center an. Dieses Trust Center generiert dann diesen Schlüssel für dieses Kommunikationspaar, für diese Session und leitet diesen Schlüssel dann sozusagen in diese Devices weiter, dass die dann sozusagen verschlüsselt miteinander kommunizieren. Das läuft dann also alles über dieses Trust Center. So, jetzt, wie wird eine Integritätsprüfung der Nachricht ermöglicht? Das habe ich auch schon erklärt. Über die MAC-Berechnung und diese MIC-Berechnung ist das auch durch das abgesichert. Da gibt es keine große Schwachstelle. Wie wird Rücksicht genommen auf spezielle Angriffe, zum Beispiel eine Replay-Attack? Habe ich schon erwähnt, das Ganze wird zum Beispiel diesen Friend-Counter ermöglicht, dass sowas sozusagen abgewehrt werden kann. Im nächsten Fall gibt es allgemeine Designfehler, wie zum Beispiel bei den Protokollen DGB, HDCP oder CCS. Wäre mir jetzt nicht aufgefallen, also es gibt weder zu kurze Schlüssel noch irgendwelche überlegten Konstruktionen von, keine Ahnung, von der Nonce oder von einem Initialisierungsvektor, da wurde also wirklich Rücksicht drauf genommen. Zumindest so weit, wie die Grenze von diesem Standard, um den er sich kümmert, geht. Also andere Sachen wie zum Beispiel Authentifizierung wird ein bisschen schwierig. Da die asymmetrische Verschlüsselung fehlt, ist es beim ZigBee-Standard ziemlich fehlerbehaftet oder auf jeden Fall seine Probleme. Und wie gesagt, beim 15.4er Standard wurde es überhaupt nicht implementiert. Da kümmert sich sozusagen der Programmierer drum. Okay. Die letzte Sache, auf die ich noch eingehen möchte, ist hier zu finden, weil es auch kein wirklich zentraler Bestandteil meiner Studienarbeit, einfach nur eine Interessensache. Wie ich ja vorhin gesagt habe, der große Unterschied kabellosen Netzwerken und kabelgebundenen Netzwerken ist einfach, dass beim kabellosen Netzwerk sozusagen ein Shared Medium der Raum ist. Wenn man seine ganzen Geräte sozusagen in der Wohnung hat, ist das kein Problem. Da hat man seine Tür, da hat man sein Schloss, da können nicht alle Leute einfach reinkommen. Bei so einem Netzwerk, was sich halt aus mehreren Netzwerkknoten auseinander zusammensetzt, wird es ein bisschen schwieriger. Das kann man, nehmen wir mal ein Beispiel zum Wald, wo man prüfen möchte, ob es irgendwo einen Brand gibt, um möglichst schnell zu reagieren. Da wird man jetzt Fläche, werden irgendwelche Hitzesensoren installiert. Und diese große Fläche kann natürlich nicht ganz genau überwacht werden. Das heißt, da kann irgendjemand ankommen, einfach so ein Device nehmen und dieses Device untersuchen. Das heißt, da kommt eine Hardware ran, da kommt sozusagen dann auch eine Software ran, die dort gespeichert ist. Und das ist ein ziemlich großes Problem, weil diese Schlüssel ja irgendwo gespeichert werden müssen. Es ist ja nicht so, dass es dafür irgendein spezielles Hardware gibt, wie so ein Tresor oder so, wo das irgendwie reingeschrieben wird und auf das wirklich bloß irgendwie zertifizierte Hardware oder so drauf zugreifen kann. Das heißt, irgendwo müssen diese Schlüssel abgespeichert werden. Das heißt, es ist irgendwie möglich, an diese Schritte ranzukommen. Es gibt ein Projekt, das sich, glaube ich, wirklich Tresor direkt, wo ich eben dieses Thema gehen, das wurde, glaube ich, auch mal bei der CCC oder irgendeiner Veranstaltung irgendwie vorgestellt, wo man versucht hat, diese Schlüssel nicht irgendwie im Arbeitsspeicher zu halten. Das ist nämlich ein kleines Sicherheitsproblem. Sondern diese Schlüssel irgendwie in die Register der CPU reinzuspeichern. Da gab's, haben sich überlegt, welche Register nehmen wir. Die hat noch was. Versucht geschützt, weil die ja jedes Mal beim Start sozusagen irgendwie eingegeben werden vom Benutzer. Das Problem war ja früher, oder ist immer noch so, wenn das im Arbeitsspeicher gehalten werden möchte. Da gibt es Techniken, selbst wenn der Computer ausgeschaltet ist, diese Hardware oder diesen Arbeitsspeicher sehr viel schneller runterzukühlen, eine bestimmte Hardware zu schließen und dann auf diese Schlüssel zuzugreifen. Und dann sozusagen die ganzen Daten, die auf der Festplatte sind, zu entschlüsseln. Und bei den Netzwerk-Devices hat man wirklich das Problem, dass diese Schlüssel irgendwo abgelegt werden müssen. Vor allen Dingen auch den Schlüssel, die kann man nicht irgendwie verschlüsseln oder nicht, weil dann braucht man wieder einen Schlüssel, an den das Device irgendwie rankommt, um es zu entschlüsseln und der muss irgendwo herkommen. Und das Problem ist halt, wie gesagt, dass irgendein Angreifer hardwaremäßig Zugriff hat auf diese Devices und dann ganz einfach, wenn es nicht so schwierig ist, diesen Schlüssel auswählen kann. Und selbst wenn wir wirklich einen Authentifizierungsprozess haben, also mit Verschlüsselung, alles sehr gut ausgearbeitet ist, am Ende kann es trotzdem passieren, dass dieser, zum Beispiel dieser Schlüssel bei der asymmetrischen Verschlüsselung, der geheim gehalten werden soll, trotzdem den Angreifer ausgesetzt ist, hardwaremäßig. Er kann also irgendwie versuchen, dieses Hardware-Device zu kommen und diesen Schlüssel irgendwie auszulösen. Und genau, das ist eine Sache, die auf jeden Fall noch irgendwie berücksichtigt werden muss. Ich habe jetzt nirgends irgendwelche Papers gefunden oder in keinem Standard irgendeine Erwähnung von diesem Problem, über die man damit umgehen kann. Wird in Zukunft, wenn sich diese Sensornetzwerke aber wirklich etablieren und es wird passieren, wird auf jeden Fall ein Problem. Gibt es noch irgendwelche Fragen?
Ja. Mehr vom Gesamt. Also, der CICD-Standard war von dem, was neu entwickelt wurde, eigentlich der erste, wo sie sagt, ach, na, endlich mal die Grundregeln berücksichtigt, das ist schon ganz gut. Und ich denke, das ist nicht erwähnt, aber die wussten natürlich, mit der symmetrischen Verschlüsselung gibt es Probleme, und sie wollen ja kein Hochsicherheitsnetzwerk. Mhm. Es gibt zwar diese Schnapsidee, Alarmanlagen damit zu bauen, und das wird garantiert noch nicht bekommen, das ist noch viel schlimmer in der Praxis. Aber für normale Fälle geht das schon, wenn man um die Risiken weiß. Und wenn man individuelle Schlüssel für jede Kommunikation einsetzt, dann kann man zwar ein Gerät stehlen, den Schlüssel auslesen und ein Fake-Gerät dort einsetzen. Das geht immer, aber man kann nicht das ganze Netz mithören. Wie sieht die Praxis aus? Erstens, wenn überhaupt verschlüsselt wird, dann nur mit einem Key, also die unterste Ebene. Mhm. Zweitens, wenn man in den USA derzeit ein Haus kauft, um so 8 Millionen Dollar etwa, dann hat man dort alles schon per Funk vernetzt, sollen etwa 200 Knoten typischerweise sein, das ist auch das Leeway. Und dann sollte Anwender verschlüsseln. Der Standard hat das überhaupt nicht drin und ich nehme an, das ist alles blank. Also wenn man hacken wollt, fahrt in die USA. Ich habe selber einen Artikel in der X geschrieben, also das ist ein tolles Gefühl, wenn man in der Stube das Licht anmacht, den Klospüler geht an, dann ist hier alles vernetzt. Das ist kein Problem. Und da weiß man, dass sich Zigbee durchsetzt, weil die mit der Standardisierung nicht mehr so viel kann. Okay. Ich will es nicht abhalten, ich würde meine Zeit.
Wie gesagt, das Problem bei der ganzen Geschichte ist halt, so wie ich das bekommen habe, dass viele Menschen dafür zumindest im Alltag ein schlechtes oder gar kein Gefühl haben. Ne? Also ich habe viele Menschen, mit denen ich darüber geredet habe, über den Zigbee-Standard, die waren sich gar nicht bewusst, dass es diese Probleme gibt. Und da kann es natürlich schnell passieren, dass dieser Standard, wie es auch mit dem Internet mittlerweile vorkommt, dass dieser Standard einfach so weit in den Alltag mit reingreift, dass man gar nicht mehr mitbekommt, dass dort irgendwas vernetzt ist, dass dort irgendwo Sensoren entstehen oder genutzt werden, die auch von außen kontrolliert werden. Da ist es wichtig, noch irgendwie zu sensibilisieren, die Menschen, dass sie sich das überhaupt bewusst sind. Okay, das war's eigentlich.